Guten Morgen miteinander. Ich habe auch etwas mitgenommen, und zwar so ein Gefährt, so ein Auto. Und wir probieren jetzt mal, ob das fährt. Und wenn wir das ein bisschen zu fahren bringen, sehen wir, irgendwie läuft das nicht so ganz rund. Nun, das liegt ganz einfach daran, dass die Achsen bei diesen Rädern nicht schön in der Mitte sind. Es fährt, wir sehen, aber es ist ein bisschen holprig, ein bisschen mühsam, es läuft einfach nicht so gut. Also wenn nicht das im Zentrum ist, wo ins Zentrum gehört, dann läuft es irgendwie nicht so toll. Und in unserem Leben, in unserem Christsein, in unserer Gemeinde ist das genau gleich. Wenn nicht das im Zentrum ist, wo ins Zentrum gehört, dann läuft es einfach nicht so rund. Natürlich, es läuft auch, das sehen wir auch bei diesem Auto da, aber einfach nicht gleich gut. Und die Frage ist, was gehört ins Zentrum? Wir haben es schon gehört am Anfang, nämlich Jesus. Das Jahresthema ist Put Jesus in the Center. Für die, die es nicht wissen, wir haben das Gemeindeweekend gehabt, wo wir das so ein bisschen als Satz formuliert haben, dass das uns wichtig ist. Und wir haben gefunden, wir wollen das zum Jahresthema dieses Jahr machen. Und zwar habe ich gedacht, ja, wenn wir Jesus ins Zentrum stellen, dann müssen wir uns ja mal mit ihm beschäftigen. Und darum möchte ich anfangen mit einer Predigreihe über das Markus-Evangelium. Wo wir einfach uns mit Jesus beschäftigen. Und wenn wir das machen, wenn wir schauen, was können wir denn da von Jesus lernen? Es ist nämlich so, wir Christen, wir haben eine Berufung. Und die lesen wir im 2. Korinther 3,18. Dort heisst es, wir alle aber spiegeln mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider und werden dadurch in dasselbe Bild verwandelt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie von dem Herrn aus, welcher Geist ist. Also wir sollen ins Bild von Jesus verwandelt werden. Und wenn wir uns mit Jesus beschäftigen, dann soll das Ziel sein, dass wir immer mehr ins Bild von Jesus verwandelt werden. Und wir wollen heute eben mit der Taufe von Jesus anfangen. Das ist noch das Logo von diesem Jahr, das Simon Gierschwiller kreiert hat. Das Thema von heute ist Taufe von Jesus. So, und jetzt möchte ich gerne den Text noch lesen. Der Nathanael hat ihn schon gelesen. Markus 1, 9 bis 11. Jetzt hat der Präsenter gerade den Geist aufgegeben. Kann man es weiter tun? Und es begab sich in jenen Tagen, dass Jesus aus Nazareth in Galiläa kam und sich von Johannes im Jordan taufen ließ. Und sobald er aus dem Wasser stieg, sah er die Himmel sich öffnen und den Geist wie eine Taube auf sich herabschweben. Und eine Stimme erscholl aus dem Himmel, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Ich kann sagen, mit der Taufe hat Jesus seinen öffentlichen Dienst angefangen. Vorher hat Jesus eigentlich ein ziemlich unauffälliges Leben geführt. Er war Zimmermann. Aber jetzt hat sein öffentliches Wirken angefangen, als er etwa 30-jährig war. Und es gibt mehrere Gründe, warum das gerade mit der Taufe angefangen hat. Wir werden heute in der Predigt noch darauf zurückkommen. Aber jetzt wollen wir uns zuerst mal mit der Taufe von Johannes ein bisschen beschäftigen. Es heisst im Vers 4 vorher, so taufte Johannes in der Wüste und predigte, man solle sich taufen lassen aufgrund der Buße zur Vergebung der Sünden. Jetzt ist es so, die Taufe von Johannes, die hat für die Juden auf der einen Seite etwas sehr Vertrautes gehabt und auf der anderen Seite auch etwas Empörendes, Anstössiges. Es ist so gewesen, dass man zur Zeit von Jesus Taufe durch Untertauche Wasser sehr wohl schon kennt hat und vor allem bei der sogenannten Proselytentaufe. Proselytentaufe, das ist die Taufe gewesen, wenn jemand, der nicht jüdisch war, also in der Fachsprache der Juden, ein Heid war, wenn der wollte Jude werden, dann hat er ganz verschiedene Sachen müssen machen. Und so ein bisschen der Höhepunkt von allem ist eben die sogenannte Proselytentaufe gewesen. Und mit dieser Taufe hat jemand zum Ausdruck gebracht, okay, ich lasse mein altes Leben, mein altes Heidenleben hinter mir und will jetzt so leben, wie es sich für einen Juden gehört. So, das war sehr vertraut für die Juden. Das Anstössige oder das Empörende an der Taufe von Johannes war jetzt aber, dass er Juden getauft hat und nicht Heiden. Und er hat damit zum Ausdruck gebracht, alle Menschen, egal ob Heid oder Jude, alle brauchen Umkehr. Alle müssen ihr altes Leben hinter sich lassen. Und darum hat Johannes immer auch gerade predigt zu dieser Taufe, wir sollen alle eben Buße tun. So, und eines Tages ist jetzt Jesus zum Johannes gekommen. Und es ist schon ein bisschen angetönt, Jesus war zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt gewesen. Er hat noch keine Jünger gehabt. Er hat bis jetzt noch nicht öffentlich gewirkt. Also es hat ihn kaum jemand gekannt. Er ist da irgendwo aus einem kleinen Provinznest in Galiläa ist er gewesen. Und er ist zusammen mit vielen anderen Pilgern, ist er dort in die Wüste gepilgert, um sich noch zu taufen. Also rein äußerlich gesehen ganz normaler Pilger. Und niemand hat eigentlich erkannt, wer er wirklich ist, bis auf Johannes. Johannes hat es gewusst. Wir lesen im Matthäus-Evangelium, dass Johannes gesagt hat, hey, hallo, ich sollte mich von dir taufen, nicht umgekehrt. Also Johannes hat ganz genau gewusst, wer er ist, aber die meisten anderen, die dort dabei gestanden haben, null Ahnung gehabt. Und jetzt kommt hier schon die Frage auf, warum lässt sich denn Jesus taufen? Wir wissen von ihm, er hat nie gesündigt. Im Hebräer 4,15 heisst es, er ist in allem versucht worden wie wir, aber ohne Sünde. Ohne je Sündigen. Und darum stellt sich schon die Frage, ja, warum muss sich Jesus taufen, wenn er doch gar nichts gesündigt hat? Nun, für mich gibt es eigentlich darauf nur eine schlüssige Antwort. Jesus hat sich hier mit seinem Volk, mit den Menschen wollen identifizieren. Und das ist natürlich nachher noch viel, viel stärker geworden. Vor allem, als er am Kreuz gestorben ist, da hat er sich mit den Menschen und mit der Schuld der Menschen noch viel, viel mehr identifiziert. Und identifizieren heisst hier, ich mache das Problem, die Not von einer anderen zu meiner eigenen Not. Also ich tue mich wie die anderen hineinversetzen und schaue ihre Not als meine an. Und genau das hat Jesus gemacht, genau das hat sein Dienst geprägt, aber hat nachher auch sein Sterben am Kreuz geprägt. Jesus hat sich immer wieder mit den Menschen identifiziert. Er hat sich identifiziert mit den Nöten und den Krankheiten. Darum hat er Menschen geheilt. Darum hat er sich um die Armen gekümmert. Darum hat er mit den randständigen Menschen gegessen. Und darum ist er nachher auch für alle Menschen gestorben. Und darum ist Taufe wie so der Startschuss für seinen öffentlichen Dienst, wo er sich eigentlich so zum ersten Mal da mit den Menschen öffentlich identifiziert hat. Jetzt die Frage ist, was können wir daraus lernen? Vor allem auch gerade im Hinblick auf unser Thema Put Jesus in the Center. Ich habe am Anfang gesagt, dass wir Christen berufen sind, gleichgestaltet zu sein wie Jesus. Also das, was Jesus ausgemacht hat, soll auch uns, unser Leben ausmachen. Natürlich, wir sind nicht Gottes Sohn wie er, aber sein Leben, sein Handeln, das soll uns prägen. Und mein Wunsch ist, dass es mich auch noch viel mehr prägt. Nun, wir haben im Laufe dieser Predigt gesehen, dass Jesus hier auch wie öffentlich als König ist eingesetzt worden. Ich werde nachher noch erklären, warum das. Aber was eben spannend ist, bevor Jesus König geworden ist, hat er sich mit seinem Volk, mit den Menschen identifiziert. Und zwar nicht einfach so, dass er so ein Hurra-Patriot war, sondern einfach alles toll hat gefunden an seinem Volk. Auch nicht so, dass er sich nur mit den guten Sachen von seinem Volk identifiziert hat. Sondern er hat sich mit der Schuld, mit dem Problem, mit der Nöte von den Menschen identifiziert. Und erst dann ist er König geworden. Also er ist nicht einfach König gewesen, so Kraft seines Amtes oder wo er den Titel hatte, sondern er hat sich zuerst mit den Menschen identifiziert. Und genau diese Haltung finde ich sehr beachtlich. Ich kann aber sagen, er hat zuerst dient, bevor er geherrscht hat. Und genau das hat der Nathanael auch am Anfang zeigen, mit der Toblerone und all diesen Sachen. Er hat dient. Und genau das hat Jesus auch gemacht. Jesus hat nicht zuerst geherrscht, sondern zuerst dient. Er hat sich identifiziert mit den Leuten. Und wenn wir ins Bild von Jesus umgestaltet werden, dann bedeutet das, dass wir genau das Gleiche auch machen. Und ich möchte ein paar Beispiele erwähnen, wo das unser Leben prägen kann. Ich denke, das zeigt sich mal dort, wo wir andere Menschen führen und leiten. Das kann im Beruf sein, das kann in der Gemeinde sein, das kann irgendwo im ehrenamtlichen Bereich sein. Wir sollen nie einfach so Kraft unseres Amtes führen oder weil wir einen bestimmten Titel haben, sondern wir sollen uns zuerst mit denen identifizieren, die wir führen. Uns in sie hineinversetzen. Ich habe dazu kurz ein Erlebnis gemacht in der Feuerwehr. Wir hatten eine Strassenrettungsübung. Also, das Szenario ist gesehen, Personen sind eingeklemmt in einem Auto. Und die Übung ist so konzipiert gesehen, dass man am Anfang einfach viel zu wenig Leute gesehen. Und das ist klar, das hat natürlich die Chaosphase von dieser Übung ziemlich lang gemacht. Und, hat ein bisschen, vor allem im Kader Stress ausgelöst. Und auch ich selber bin ein bisschen gestresst gewesen an dieser Übung. Und es ist schon relativ lang gegangen, bis wir alles Material vor Ort hatten, das wir gebraucht haben, um das Auto aufzuschneiden. Und als wir endlich bereit waren, hat der dreifache Brandschutz gefehlt. Und ohne dreifache Brandschutz geht man nicht an ein Auto her. Und schon das hat mich aufgeregt, weil ich dachte, hallo, also, wenn alles andere Material da ist, dann sollte doch das andere auch schon längstens da sein. Warum ist es noch nicht da? Und nachher ist es endlich gekommen und der, der den Schlauch hatte, der ist viel zu weit dahinter gestanden. Also, ja, einfach am falschen Ort. Und ich bin nachher ziemlich energisch auf ihn zugegangen und gesagt, hallo, aus dieser Distanz kannst du sicher kein Feuer löschen. Er ist dann näher gekommen, wir haben endlich anfangen damit. Und nachher, als sich da der ganze Stress ein bisschen geleitet hat, habe ich plötzlich gemerkt, hey, der, der da den Schlauch gehalten hat, der ist ja noch gar nicht lange in der Feuerwehr. Der kann das ja gar nicht wissen, dass man nicht so weit hinterher steht. Natürlich, ich das müssen sagen, aber ich glaube, Jesus hat hier anders gehandelt. Wenn ich mich mit dieser Person noch identifiziert hätte, hätte ich gemerkt, okay, der weiss es noch nicht, jetzt sage ihm das, komm ein bisschen näher und gut wäre. Jesus führt so, dass er sich zuerst mit den Menschen identifiziert. Und wenn wir Menschen führen, egal wo wir das machen, machen wir auch das auch so. Das Gleiche bin ich auch am Üben in der Kindererziehung. Ich weiss, wir haben ein sehr kleines Töchterli und eigentlich haben wir eine sehr pflegeleichte Tochter, ich kann sie da gar nicht beklagen, aber sie hat so, vor allem als sie so 2-3 Monate alt war, vor allem so am späten Nachmittag und am Abend, so ihre Schreiphase gehabt. Eigentlich hat es gar keinen Grund gegeben, warum sie geschrien hat. Sie hat das Essen gehabt, sie hat über die Windeln gehabt, aber sie hat einfach geschrien. Und man konnte sich heranlegen, man konnte sich umtragen, alles hat nichts genützt, sie hat einfach geschrien. Und schon dort, mir fällt es ziemlich schwer, jemanden zu verstehen, wenn ich das Problem nicht verstehe, dahinter. Ja, sie hat mir nicht können sagen, was das Problem ist, oder? Und nachher ist es manchmal schon noch sehr ungelegen gekommen. Manchmal hat sie ihre Schreiphase genau dann gehabt, wenn wir zu Nacht essen wollten. Und ich bin da manchmal schon ein bisschen geneigt, zu denken, weißt du was, es interessiert mich jetzt einfach nicht. Ich kann erstens nicht verstehen, warum du schreist, zweitens will ich jetzt essen, also schrei du mal. Naja, ich glaube, wenn wir ins Bild von Jesus umgestalten werden, verhalten wir uns anders. Dann werden wir uns auch mit diesen Problemen identifizieren, die wir nicht verstehen können, auch wenn es ungelegen kommt. Und ich weiss, bei unserer Tochter war es eine Streiphase, die auch schon ein bisschen ältere Kinder werden es andere Sachen sein, aber das Prinzip, denke ich, ist genau das Gleiche dahinter. Etwas weiteres, das Verhalten kann sich auch in der Gemeinde zeigen. Ich kann mich noch erinnern, als ich so Teenager war, habe ich viele Sachen plötzlich in der Gemeinde, in der ich aufgewachsen habe, erkennen, wo ich gemerkt habe, die sind nicht gut. Das passt mir nicht. Ich finde, dass daneben, wie es läuft, das sollte anders sein. Die haben mich genervt. Und einerseits war meine Reaktion die, dass ich einfach anfangen zu kritisieren. Also meistens nicht bei denen, die ich erzähle, sondern so hinterdurch. Und das andere war, dass ich mich so innerlich wie manchmal aus der Gemeinde zurückgezogen habe. Und das hat sich dann so in der Ausdrucksweise gezeigt, dass ich so gesagt habe, ja, Gemeinde hat wieder, oder? Also so Gemeinde da hier und ich auf dieser Seite, oder? Oder auch, ja, die älteste Gemeindeleitung hat wieder. Und ich habe später gemerkt, hey, das ist eigentlich nicht das richtige Verhalten, oder? Da habe ich kritisiert, ohne mich mit der Gemeinde wirklich zu identifizieren. Ich habe mich nicht mit den Problemen und Herausforderungen identifiziert, was zweifelsfrei gegeben hat. Und ich denke, das ist ja in jeder Gemeinde so, in der es gibt keine perfekte Gemeinde, es gibt in jeder Gemeinde Probleme, Sachen, die anders, die besser laufen sollten. Aber wenn ich mich damit identifiziere, erstens mal, sie sind mir nicht einfach egal, das wäre ja so ein Weg, aber das ist auch nicht richtig. Aber auf der anderen Seite, ich kritisiere auch nicht einfach, sondern ich versuche selber irgendwo das Problem anzugehen. So, noch ein letztes Beispiel, das ich mache. Manchmal sind wir noch recht schnell darin, andere Menschen zu richten. Wir haben so gewisse Erfahrungen mit diesen Leuten gemacht und irgendwann mal haben wir uns so ein abschliessendes Urteil über die Person gebildet. Vielleicht ist das Urteil, es ist immer unzuverlässig oder kann nicht zuhören oder kritisiert nur oder was es auch immer ist. Aber irgendwie machen wir uns dann ja schon ein bisschen zum König über eine andere Person, oder? Wenn wir das machen. Aber wir machen das eben ohne, dass wir uns mit dieser Person identifizieren. Wenn wir das würden machen, erstens einmal würden wir dann die Schwächen von dieser Person nicht einfach verurteilen, weil wir wissen, selber haben wir sie ja auch, vielleicht einfach ein bisschen andere. Und wir würden auch merken, wenn wir uns mit einer Person identifizieren, ja, unser Urteil ist nicht einfach korrekt und abschliessend. Wenn wir einfach sagen, ja, die Person kann nicht zuhören oder was es auch immer ist, meistens stimmt das einfach nicht so abschliessend. Wenn wir uns identifizieren mit einer Person, würden wir nicht einfach schubladisieren, wo wir auch wissen, es ist dann meistens für eine Person auch schwer, wieder aus dieser Schublade rauszukommen. So, Jesus hat da also etwas vorgelebt, was wir lernen für uns. Er hat sich zuerst mit den Menschen identifiziert. Aber jetzt ist eben bei der Taufe etwas passiert, was genauso einschneidend war. Und ich lese noch eins ab Vers 10. Und sobald er aus dem Wasser stieg, sah er die Himmel sich öffnen und den Geist wie eine Taube auf sich herabschweben. Und eine Stimme erscholl aus dem Himmel: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. So, wo Jesus aus dem Wasser gestiegen ist, hat Jesus den Himmel offen gesehen. Und der Heilige Geist ist so wie eine Taube auf ihn abgestiegen. Spannend ist, dass hier steht, er hat den Himmel geöffnet gesehen. Es wird nicht gesagt, was die anderen Menschen gesehen haben. Im Matthäus-Evangelium steht, alle, die dabei gestanden haben, den Himmel offen gesehen. Und so ist hier der Heilige Geist auf Jesus gekommen. Jetzt kann man sich fragen, ist der Heilige Geist erst bei der Taufe auf Jesus gekommen? Hat vorher Jesus den Heiligen Geist nicht gehabt? Nun, ich persönlich gehe davon aus, dass er ihn schon vorher gehabt hat, aber da ist sichtbar geworden, dass der Heilige Geist auf Jesus ist. Und jetzt müssen wir uns vor Augen halten, was das für die Juden bedeutet hat, die dort dabei gestanden sind. Es war so, im Alten Testament ist der Heilige Geist nicht auf alle Gläubigen gekommen, sondern nur auf die, die eine besondere Aufgabe hatten. Vor allem auf Könige, und auf Propheten, manchmal auch auf Priester. Jetzt hat es in Israel ein Problem gegeben. Seit 400 Jahren hat es nämlich in Israel keinen Prophet mehr gegeben. Der Maleachi war der Letzte. In seiner Schrift hat auch Eingang gefunden ins Alte Testament. Nachher ist das Schweigen von Gott gekommen. 400 Jahre kein Prophet mehr. Es hat auch geheißen, 400 Jahre keinen mehr, wo der Heilige Geist auf ihn gekommen ist. Ganz ähnlich war es mit den Königen gewesen. Wo Juda ins Exil hat müssen, etwa 600 vor Christus, ist der letzte König gewesen. Nachher hat es nie mehr wirklich einen König von den Juden gegeben. Einen, der wirklich von Gott ist gesalbt worden. Also da 400 oder 600 Jahre niemand mehr, wo der Heilige Geist gehabt hat als König. Und das ist klar, das ist schwer gewesen für die Juden. Sie haben sich oft gefragt, warum redet Gott nicht mehr? Warum schickt er niemand mehr, der Prophet ist, der Heilige Geist ist, der zu uns reden könnte? Warum müssen wir so lange auf einen König warten? So, und jetzt kommt da irgendein Mann aus Nazareth, den die meisten Leute gar nicht kennt haben. Er lässt sich taufen, kommt aus dem Wasser raus und der Heilige Geist kommt auf ihn. Und was muss das wohl bei den Juden ausgelöst haben? Die haben merken, der Mann da, der muss entweder ein König sein oder er muss ein Prophet sein. So, und das alles ist noch verstärkt worden, das, was dann nachher passiert ist. Es ist nämlich eine Stimme aus dem Himmel gekommen, die gesagt hat, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Wohlgefallen gefunden. Und ein Jude, der das Alte Testament kennt, hat ihm seine zwei Bibelstellen in den Sinn gekommen, wenn er das gehört hat. Und zwar Psalm 2 und Jesaja 42. Und der Nathanael wird die zwei Stellen lesen. Psalm 2, Vers 7 und Jesaja 42, Verse 1 bis 7.
Psalm 2, Vers 7. Dann spricht der König: Ich gebe den Beschluss des Herrn bekannt. Er hat zu mir gesagt: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Jesaja 42, 1 bis 7. Siehe, das ist mein Knecht, den ich erhalte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, er wird das Recht zu den Heiden hinaustragen. Er wird nicht schreien und kein Aufhebens machen, noch seine Stimme auf der Gasse hören lassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Wahrheitsgetreu wird er das Recht hervorbringen. Er wird nicht ermatten und nicht zusammenbrechen, bis er auf Erden das Recht gegründet hat und die Inseln werden auf seine Lehre warten. So spricht Gott, der Herr, der die Himmel schuf und ausspannte und die Erde ausbreitete samt ihrem Gewächs, der dem Volk auf ihr Odem gibt und Geist denen hierauf wandeln. Ich, der Herr, habe dich berufen in Gerechtigkeit und ergreife dich bei deiner Hand. Und ich will dich behüten und dich zum Bund für das Volk setzen, zum Licht für die Heiden, dass du die Augen der Blinden öffnest, die Gebundenen aus dem Gefängnis führst und aus dem Kerker die, welche in der Finsternis sitzen.
Danke vielmals. In diesen beiden Stellen geht es um einen König. Und wir lesen da, der Geist kommt auf ihn. Und genau das hat sich erfüllt bei der Taufe von Jesus. Und jetzt merken wir, sowohl das Abkommen vom Heiligen Geist, koppelt mit dieser Stimme aus dem Himmel und diesen Prophetien aus dem Alten Testament, hat das für die Leute, die dabei sind gestanden und die sich auskennt haben im Alten Testament, deutlich gemacht, das muss ein König sein. Und zwar nicht irgendein König, sondern ein König, der von Gott ist auserwählt worden. Der von Gott ist eingesetzt worden. Und man kann sagen, eigentlich hat sich hier der Vater im Himmel mit seinem Sohn identifiziert und hat gesagt, ich stehe hinter ihm als König. Sondern auf einen Aspekt von diesem Königtum möchte ich noch ein bisschen weiter eingehen. Im Jesaja 42,7 heisst es, er wird den Blinden die Augen auftun und er wird die Gefangenen aus dem Kerker, aus dem Gefängnis führen. Und das kann man so ein bisschen auf drei Ebenen verstehen. Erstens einmal so, der König, der da kommt, der wird eine gerechte Rechtsordnung schaffen, so dass nicht Leute, die unschuldig sind, im Gefängnis sitzen. Das ist das Erste. Zweitens kann man es so verstehen, er wird die Blinden sehend machen, dass sie wieder frei sind. Und dann kann man es drittens auch so verstehen, dass Jesus die geistliche Blindheit kann überwinden und geistliche Gefangene kann frei machen. Und auf diesen letzten Aspekt möchte ich noch ein bisschen eingehen. Nun, wir Menschen, wir sind ohne Jesus, ohne Gott, geistlich blind und geistlich gefangen. Und geistliche Blindheit zeigt sich darin, dass wir die geistliche Realität manchmal gar nicht sehen und wahrhaben. Die Realität, dass Gott unser Schöpfer ist. Die Realität, dass unser Schöpfer mit unserem ganzen Leben anbetet und geehrt werden will. Die Realität, dass wir das manchmal gar nicht machen. Und die Realität, dass wir das schuldig vor Gott sind. Geistliche Blindheit führt dazu, dass wir das gar nicht sehen. Gar nicht wollen wahrhaben, gar nicht können wahrhaben. Und dazu gehört auch, dass wir oft gar nicht wahrnehmen, wie stark eigentlich die Sünde uns gefangen nimmt. Wie stark manchmal uns unser Ego einfach bestimmt. Wie manchmal wir so an Verhaltensmuster gebunden sind. Das nehmen wir manchmal gar nicht wahr. Die von aussen nehmen das viel eher wahr als wir selber. Geistliche Blindheit führt dazu, dass wir das gar nicht sehen. Und wir haben den Eindruck, ist alles in bester Ordnung, wir sind absolut frei, alles gut. Aber Jesus ist gekommen, um uns die Augen aufzutun und uns frei zu machen. Und in dieser Hinsicht ist er eben ein König, weil das eine königliche Aufgabe war. Aber wir haben eben auch gesehen, bevor er König werden konnte, hat er sich mit den Menschen identifizieren müssen. Darum hat er am Kreuz sterben und unsere Sünden tragen. Und darum ist er wieder auferstanden, um König zu sein. Und es braucht einen Punkt an meinem in meinem Leben, wo ich einsehe, es gibt so eine geistliche Blindheit in meinem Leben, wo mir Jesus die Augen auftun kann. Und in diesem Moment braucht es eben auch Buße, wie es Johannes predigt hat, dass ich das alte Leben hinter mir lasse, dass ich das Jesus bekenne. Und ich darf ihn bitten, Jesus, mach du mich frei, mach du mich geistlich sehend. Und vor allem, ich muss ihn einladen, dass er König wird in meinem Leben. Und wenn er König in meinem Leben ist, kann er mich frei machen von so geistlichen Bindungen, auch von denen, wo ich mir vielleicht gar nicht bewusst bin. Und so sehen wir hier, was es heisst, Jesus ins Zentrum stellen, ihn lassen König sein in unserem Leben. Und was das konkret heisst, da möchte ich uns jetzt noch ein paar Gedanken dazu machen. Wenn wir Jesus lassen König sein, dann lassen wir uns immer wieder neu die geistliche Blindheit von ihm aufdecken. Jetzt, was meine ich da damit? Nun, auch wenn wir Christen sind, kann es sein, dass wir trotzdem immer noch geistlich blind sind oder dass sich auch wieder ganz neue, so eine geistliche Blindheit in unserem Leben eingeschlichen hat. Und ich möchte ein paar Beispiele nennen, wie das passieren kann. Es kann in dieser Form passieren, dass ich nicht mehr klar sehe, wer und wie Jesus ist und dass ich durch das nicht mehr in sein Bild umgewandelt werde. Und wir haben vorher einen Punkt zusammen angeschaut, dass Jesus bei der Taufe zum Ausdruck gebracht hat. Wir haben gesehen, er hat sich zuerst mit den Menschen identifiziert, bevor er König war. Und vielleicht bin ich eben in dieser Hinsicht geistlich blind geworden, dass ich das nicht mache. Dass ich lieber herrsche als dienen. dass ich meine Aufgabe, vielleicht auch, wo ich andere Menschen anleite und führe, dass ich das einfach Kraft meines Amtes tue, ohne mich mit den Menschen zu identifizieren. Da können wir geistlich blind werden. Und natürlich gilt das nicht nur da, sondern ich meine, Jesus hat uns ja ganz viel gezeigt über sich, wie er gelebt hat, wie er gehandelt hat, wie er gedacht hat. Und geistliche Blindheit kann sich zeigen, dass wir das nicht mehr klar sehen. Dass wir nicht mehr wie Jesus handeln, sondern so, wie wir es selber gut finden. Geistliche Blindheit kann sich auch darin äußern, dass ich kein Bild, kein klares Bild mehr von mir selber habe. Vielleicht sehe ich mich selber viel zu optimistisch. Fehler machen, das ist vielleicht für mich ein Fremdwort. Kenne ich nicht. Und wenn etwas schief geht, dann ist klar, wenn nicht ich die Schuld, sondern die anderen sind die Schuld. Wenn mich jemand missversteht, dann ist klar, dann liegt sicherlich auch nicht an mir, sondern am anderen. Wenn jemand ein Problem mit mir hat, dann ist der andere schuld und nicht ich. Aber das ist auch geistliche Blindheit. Wo ich verkenne, dass ich immer noch sündigen kann, auch wenn mich Jesus gerecht gesprochen hat. Dass ich als Christ eben auch noch nicht perfekt bin. Das ist auch eine Art von geistlicher Blindheit. Und wenn ich Jesus König sein lasse, dann lasse ich die geistliche Blindheit von ihm immer wieder heilen. Das Problem ist nur, manchmal geniesse ich die geistliche Blindheit auch. Manchmal ist die noch ganz gebig. Manchmal ist es noch schön, wenn man nicht gerade so alles an sich sieht, so die Ecken und Kanten. Es ist viel, viel einfacher, oder? Wenn ich den Eindruck habe, der andere muss sich ändern, nicht ich. Das ist manchmal noch schön, wenn ich das einfach von den anderen verlange. Es ist viel einfacher, das vom anderen zu verlangen, als dass ich mich selber ändere. Und darum, manchmal will ich gar nicht geistlich sehend werden. Wo ich es einfach geniessen, so wie es ist. Wo ich es geniesse, dass ich vielleicht nicht gerade alles sehe an mir. Wo das manchmal vielleicht fast ein bisschen erschreckend ist, wenn ich wirklich so den Abgrund von mir selber erkenne. Aber dann ist Jesus nicht mein König. Und wenn er nicht mein König ist, kann ich auch nicht frei werden von dem. Dann kann ich auch nicht sehend werden, geistlich. Dann kann ich nicht frei werden so von falschen Verhaltensmustern, die mein Leben prägen. Aber wenn ich Jesus ins Zentrum stelle, dann wird er, dann muss er König sein in meinem Leben. Wenn ich das nicht zulasse, dass er König ist, dann steht er auch nicht im Zentrum. Und wir haben gesehen, Christsein geht durchaus auch ohne. Das Gefährt fährt auch, wenn es das, was im Zentrum ist, nicht im Zentrum ist. Aber es holpert einfach ein bisschen mühsam. Es geht nicht so schnell vorwärts. Aber wenn ich ihn ins Zentrum stelle, dann ist die Folge, dass er mich geistlich sehend macht. Auch dort, wo ich die geistliche Blindheit noch ganz, ganz schön gefunden habe. Wenn ich Jesus König sein lasse, werde ich immer wieder unangenehme Sachen über mich entdecken. Und manchmal vielleicht auch nicht so leicht zu verdauen sein für mich. Aber es ist heilsam, wo wir nur so zu einer wahren Freiheit kommen. Wo sich nur so Sachen können verändern können. Und wo ich auch nur so in meiner Berufung kann leben kann, immer mehr ins Bild von Jesus umgestaltet zu werden. Und das ist genau das mein Wunsch auch für die Predigreihe, die wir da jetzt gestartet haben. Wir werden in der kommenden Predigreihe viel sehen, wie Jesus gehandelt hat, was er gemacht hat. Und mein Wunsch ist, dass er König sein kann. Und dass wir immer mehr umgestaltet werden in sein Bild. Und dass wir die Art, wie er gelebt hat, dass das auch unser Leben prägen kann. Ich möchte so eine Zusammenfassung geben von dem, was wir jetzt in dieser ersten Predigt gesehen haben. Wir haben gesehen, Jesus ins Zentrum stellen bedeutet, dass wir ihn König sein in unserem Leben. Genau das hat die Stimme vom Himmel und auch das Abkommen vom Heiligen Geist auf Jesus deutlich gemacht. Und wir haben gesehen, damit hat sich der Vater auch zu Jesus gestellt, er hat sich mit ihm identifiziert. Und wir haben gesehen, der König hat die Aufgabe, dass er Menschen frei macht und ihre Augen auftut. Und wir haben gesehen, Jesus macht das eben gerade in geistlicher Hinsicht. Er kann unsere geistliche Blindheit aufdecken, wo wir nicht mehr klar sehen, wie Gott ist. Oder wo wir ein falsches Bild von uns selber haben, ein zu optimistisches, wo wir den Eindruck haben, ja, ich mache keine Fehler, immer nur die anderen. Und wir haben gesehen, geistliche Blindheit kann ganz schön sein, aber solange wir das zulassen, stellen wir Jesus nicht ins Zentrum. Dann haben wir auch gesehen, geistliche Blindheit zeigt sich auch dort, wo wir nicht so handeln wie Jesus. Und wir haben im ersten Teil der Predigt gesehen, dass sich Jesus eben zuerst mit den Menschen identifiziert hat, bevor dass er König geworden ist. Und wir haben festgestellt, da können wir ganz viel von Jesus lernen, das sollen wir auch tun. Dort, wo wir Menschen führen, sollen wir uns immer mit ihnen identifizieren, uns auch fragen, okay, was braucht jetzt die Person, warum reagiert sie so? Genauso braucht es in der Kindererziehung, auch wenn wir unsere Kinder vielleicht nicht immer ganz verstehen. Und auch in der Gemeinde, dass wir uns mit all den Schwierigkeiten, den Nöten, den Problemen, die es in der Gemeinde gibt, identifizieren. Und wenn wir Jesus mal König sein, dann werden wir immer mehr geprägt sein von ihm und handeln, wie er so gemacht hat. Und ich möchte jetzt zum Schluss eine Frage stellen, wo wir kurz darüber nachdenken. Die Frage ist, ist Jesus König von meinem Leben? Wenn wir kurz darüber nachdenken, schließe ich ab mit einem Gebet. Herr Jesus Christus, danke dir, dass du der König bist. Danke dir, dass du ein ewiger König bist, ein souveräner, ein mächtiger König. Und ich möchte dich bitten, dass wir dir König sein in unserem Leben, dass wir dich ins Zentrum stellen von unserem Leben und du kannst König sein. Ich bitte dich, dass wir uns die geistliche Blindheit, die wir manchmal auch noch haben, dass wir uns die immer wieder aufdecken von dir. Dort, wo wir nicht mehr ein klares Bild von dir haben, schenke uns immer wieder ein klares Bild. Ich bitte dich dort, wo wir uns selber nicht richtig sehen, dass wir auch dort dürfen verändert werden. Danke dir, dass du uns sehend machen kannst, dass du uns frei machen kannst, wo wir irgendwo gebunden sind. Und Herr Jesus, danke dir, dass du nicht einfach ein König bist, der geherrscht hat und es toll gefunden hat zu herrschen, sondern bist du ein König, der zuerst dient hat und der sich mit den Menschen identifiziert hat. Und ich bitte dich, dass wir das auch dürfen tun, dort, wo wir mit anderen Menschen zu tun haben. Ich bitte dir, Jesus, dass wir von dir da dürfen noch viel mehr lernen, dass wir dürfen dienen, wie es du gemacht hast. Danke dir, Jesus, dass wir das nicht aus uns selber müssen tun, sondern dass du uns der Heilige Geist gegeben hast, der uns auch verändert, der uns umgestaltet. Und ich bitte dich, dass wir das so zulassen, dass wir uns verändern von dir und dass du immer mehr noch König kannst werden in unserem Leben. Amen.